Hi, mein Name ist André Moritz. Ich bin Gründer von Konversionskraft und Veranstalter des Growth Marketing Summits. Und in dieser Episode mit Mario spreche ich über 5 Fallen im AB-Testing, von denen du nie erfahren wirst, was es ist, wenn du jetzt nicht zuhörst.
OMT.
Jetzt wissen wir alle, wir müssen agil arbeiten. Das heißt, wir probieren was aus, messen, was es bringt und dann gehen wir weiter zum nächsten Schritt. Das heißt, unterm Strich, du musst dich für jeden dieser Schritte fragen, was ist das eine Beste, was ich jetzt ausprobieren kann? Und das ist deshalb so wichtig, weil du willst das ja isoliert testen.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Ja, lieber André, was unterscheidet deiner Meinung nach ein erfolgreiches Unternehmen von einem nicht erfolgreichen Unternehmen?
Ich glaube, das ist ziemlich einfach. Erfolgreiche Unternehmen haben ein profitables Wachstum. Und unerfolgreiche Unternehmen krebsen rum. So, also es gibt noch so die dazwischen. Aber ich glaube, am wichtigsten ist, dass nur profitables Wachstum sorgt für Innovation, sorgt für neue Produkte, sorgt für Marge, alles. Alles, was man braucht, um als Unternehmen zu existieren und weiterzukommen.
Mhm. Du führst jetzt mit Konversionskraft ein Unternehmen, das in den letzten Jahren gut gewachsen ist. Mhm. Man hört nur Gutes von euch.
Das freut mich.
Ich bin regelmäßig auf eurer Konferenz. Und was ist so du als Gründer, was ist so deine Aufgabe, wenn du mit Unternehmen noch zusammenarbeitest? Bist du überhaupt noch im Kundengeschäft?
Ja, viel. Also mir ist das auch wichtig, mir macht das auch Spaß. Ich habe für die vielen Managementaufgaben und Themen, die da noch anfallen, mir Leute gesucht, die mich sehr gut unterstützen. Und ich versuche immer am Puls der Zeit zu bleiben und auch zu verstehen, was brauchen unsere Kunden. Du findest mich regelmäßig in Kundenworkshops, in Trainings, weil sonst könnte ich ja auch in meinen Vorträgen gar nichts Relevantes erzählen. Dann hätte ich ja den Kontakt verloren zu dem, was Unternehmen eigentlich brauchen.
Ihr habt es im Namen schon, Konversionskraft. Ihr steht für Conversion Optimierung. Mhm. So habe ich euch zumindest von außen wahrgenommen oder nehme euch so wahr. Und das ist auch unser heutiges Thema. Wir haben 5 Fallen im AB-Testing uns mal vorgenommen. Wir haben einen Hands-on-Podcast für die Hörer, die regelmäßig dabei sind. Die wissen, wir wollen hier wirklich echte Tipps weitergeben, aber Sachen, auf die ihr achten könnt. Ist das wirklich euer Hauptsteckenpferd auch heute noch oder siehst du mittlerweile noch andere wichtige Aufgaben bei euch?
Im Kern ja, das ist das Wichtigste weiterhin, weil ich glaube, viele Unternehmen haben so viele Hebel, was sie besser machen könnten, deren sie sich nicht bewusst sind. Und deshalb habe ich auch bewusst gesagt, lass uns über die Fallen sprechen, weil das Gemeine an der Falle ist, man sieht sie nicht. Man tappt hinein, im schlimmsten Fall hat man gar nicht gemerkt, dass man da hineingetappt ist. Und das möchte ich ja, wie du richtig sagst, ganz hands-on da auch unser Wissen weitergeben, damit das deinen Zuhörern nicht passiert. Also wenn ihr alle gut aufpasst und mitmacht, dann spart euch das vielleicht Fehler in 5- oder 6-stelliger Höhe. Also das wäre mein Wunsch. Ja.
Da danke ich dir jetzt schon mal im Namen unserer Zuhörer, weil ich kenne ja, du hast ja schon mal ein Webinar bei uns gehalten. Mhm. Das war auch mit sehr, sehr viel Positivem, wie soll ich sagen, danach haben sich sehr viele gemeldet und gesagt, hier, cool, dass du solche Leute an Bord holst. Deswegen weiß ich ja auch, dass bei dir meistens sehr gute Sachen bei rumkommen, die das uns auch wirklich weiterhelfen.
Danke. Der Benchmark liegt jetzt hoch. Ne?
Also ich setze den auch extra noch höher.
Erwartungsdruck.
Aber ich glaube, das ist hier kein Problem. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein.
Ja.
Ja, wir haben gesagt, 5 Fallen. Mhm. Wir fangen einfach mal mit Falle 1 an, gehen alle 5 durch und gucken mal, was sich so ergibt.
Ja, so machen wir das.
Mit was fangen wir an? Falle 1.
Also ich glaube, das, was ich am häufigsten sehe, ist, dass viele Unternehmen oder eigentlich die Menschen in den Unternehmen, die machen ja AB-Tests. Es ist ja nicht so, dass das nicht inzwischen überall angekommen ist, dass man mal einen AB-Test machen könnte. Und wir gucken immer wieder in das, was da schon gelaufen ist bei Kunden, wenn das unsere Kunden wären. Und ich sehe immer wieder ganz viele Experimente, die einfach nichts bringen. Also wenn du darunter leidest, dass deine Experimente entweder überhaupt keine Ergebnisse bringen oder du später schmerzhaft erfährst, dass das Ergebnis falsch war. Das sind so typische Indikatoren dafür, dass du in die allererste Falle getappt bist. Und Dazu muss ich jetzt vielleicht ein bisschen ausholen. Man könnte sagen, erste Falle ist schon falsche Experimente bauen. Mhm. Ja, so würde ich es vielleicht mal nennen. Und dazu hole ich mal ein bisschen aus, weil alle Menschen, die an Websites arbeiten, die verbessern wollen, die stecken natürlich unheimlich viel drin. Die kennen ganz tief, die kennen die Website, die kennen die Technologie, die kennen das Design, die kennen das Produkt, die wissen alles darüber. Und dann kommen solche Leute auf Ideen wie, lass uns doch mal irgendwie hier die Buybox schöner machen oder lass uns den Button höher rutschen oder irgendwo eine Headline ändern. Und ich will damit nicht sagen, dass das falsch ist, aber das sind für die Verantwortlichen in den Unternehmen erstmal so die wichtigsten Dinge, weil damit arbeiten die. Und ja, warum liefert das dann oft nicht die gewünschten Ergebnisse? Das liegt daran, dass diese Veränderung für Kunden überhaupt erstmal gar nicht relevant ist. Also man muss sich vorstellen, während diese Seite und dieser eine Buy-Button ist für dich vielleicht das Allerwichtigste, weil du hast das Ziel, dass die Leute da draufklicken. Aus der Sicht deiner Kunden, also der Konsumenten, ist es aber nur ein Button von Hunderten, die die jeden Tag sehen. Und die sind auf ganz vielen anderen Websites auch. Und zusätzlich informieren sie sich vielleicht auch noch offline. Also den Effekt, den du erzielen kannst mit so einer kleinen Änderung, den überschätzt du. Und das ist das Problem. Deshalb sehe ich immer ganz viele Experimente, die einfach nicht zu guten Resultaten führen. Weil das völlig falsch eingeschätzt wurde, wie wichtig diese Veränderung ist.
Und wie gehe ich dann an so etwas heran, also ja, dass ich so ein Experiment nicht falsch aufsetze?
Ich habe mir angewöhnt, dass wir ganz bewusst unterscheiden zwischen Ideen und echten Wachstumshypothesen. Und ich würde mal unterschreiben, jeder, der in der Situation ist, dass er eine Website verbessern will, hat hunderte, vielleicht tausende Ideen, was man alles machen könnte. Aber im Unterschied zu einer Wachstumshypothese, bei der ich wirklich den Anspruch hätte, dass sie mein Umsatz signifikant verändern und damit mein Wachstum, muss die Wachstumshypothese den Anspruch haben, dass sie wirklich das Kundenverhalten verändern kann. Also du musst dich immer fragen, hat jetzt die Headline einen so signifikanten Einfluss auf das Kundenverhalten, dass jetzt auf einmal alle kaufen, die vorher nicht gekauft hätten? Und dann wirst du sagen, nee, wahrscheinlich nicht. Solche Experimente werden oft auch meistens, Ideen werden oft verprobt mit sogenannten Micro-Conversion-Goals. Also ich gucke wirklich nur auf die Klicks, Click-Through-Rate, Engagement, Bounce-Rate. Das alles hat keinen Einfluss, im schlimmsten Fall, auf das Geld, was ich auf dem Konto später habe. Das ist der Anspruch. Wenn ich gute, growth-orientierte Experimente mache, dann stelle ich sicher, dass meine Idee so kontrastreich ist, dass sie wirklich Kundenverhalten ändert.
Hast du ein Beispiel?
Ja, also ein Negativbeispiel habe ich schon gebracht. Einfach mal nur die Headline ändern. Vielleicht führt das zu 20% weniger Bounce-Rate, aber ändert nicht das Geld auf dem Konto. Und ein besseres Beispiel ist vielleicht zum Beispiel typisch Flip the Funnel. Also oft haben Leute Customer Journeys, die beginnen damit, ich bin überhaupt erstmal nicht bewusst, dass ich ein bestimmtes Produkt brauche, dann beschäftige ich mich damit, dann informiere ich mich, dann lade ich was runter, dann melde ich mich vielleicht irgendwo an. Flip the Funnel heißt, drehe dein Produkt Experience um und bring das ganz nach vorne. Lass die Leute dein Produkt ausprobieren, bevor sie sich zum Beispiel registrieren müssen. Das wäre eine Veränderung, die so kontrastreich ist, dass ich davon ausgehe, sie hat wirklich Einfluss, jetzt sorry, Buzzword, aber Bottomline Results. Ja. Also ich kann damit wirklich mehr Revenue per Visitor erzeugen. Ich kann damit wirklich eine signifikant höhere Conversion Rate, einen höheren Customer Lifetime Value erzeugen. Das sind Makro-Conversion Goals. Also wenn ich Ideen teste, nämlich Micro-Conversion-Goals, kein Einfluss auf Bottomline. Wenn ich kontrastreiche Dinge verändern will, Wachstumshypothesen, nehme ich immer Makro-Goals.
Könnte so ein Beispiel sein, ich bin zum Beispiel Tool-Anbieter und mache eine Lösung, die man auch kostenlos nutzen kann.
Ja, oder also du könntest ja weiterhin sagen, hey, du kannst es kostenlos nutzen, musst dich trotzdem registrieren, bevor du es nutzen darfst. Flip the Funnel hieße wirklich, lass die Leute das Produkt ausprobieren, bevor sie sich registrieren. Also fang auf deiner Seite ganz vorne an, Landingpage heißt, probier das Produkt aus. Also wenn du jetzt einen Textgenerator hast, dann würdest du sagen, hier, gib mal 5 Begriffe ein, ich generiere dir den Text. Probier es einfach aus, bevor du dich registrieren musst.
Ja, sehr spannend. Also wirklich sich mal ins Produkt reindenken, mal anders da anzudenken an das ganze Produkt und die Leute anders da anzusprechen. Wäre in dem Fall wirklich die Grundüberlegung zu ändern, anstatt diese kleinen Mikro-Conversions anzugehen.
Also die Wachstumshypothese, die echte Wachstumshypothese, die beinhaltet eben auch eine Antwort auf die Frage, warum ändert sich das Kundenverhalten? Und ich würde jetzt bei dem Flip-the-Funnel-Beispiel sagen, die Hypothese lautet, lass deinen Kunden den Mehrwert deines Produktes so früh wie möglich spüren. Also ich würde es vielleicht noch inspirierender sagen, würde sagen, wenn Kunden innerhalb von 30 Sekunden den Nutzen unseres Produkts verstanden haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie konvertieren, deutlich höher. Ja, also hör auf mit langen Landingpages, wo du den Produktnutzen erklärst, lass es sie spüren. Das wäre eine kontrastreiche Wachstumshypothese.
Mhm. Falle 2.
Genau. Falle 2 geht eigentlich schon einher damit, weil damit ich auf gute Wachstumshypothesen komme, muss ich ja, wie ich schon sagte, Kundenverhalten verändern. Und wenn ich Kundenverhalten verändern will, muss ich Kundenverhalten überhaupt erstmal verstehen. Und ich merke, immer mehr Menschen sitzen in, ich sag jetzt mal böse, Silos. Der eine schraubt am Marketingbudget und optimiert akribisch die Keywords im Performance-Marketing. Der nächste baut Landingpages, der nächste ist im Produktteam, macht die Website. Je größer ein Unternehmen wird, also wenn du das alles alleine machst, hast du noch den kompletten Überblick, hast auch die Zeit, dich mit Kunden zu beschäftigen. Aber je größer dein Laden wird, desto weniger gibt es echte Kundenzentrierung. Ich erlebe so viele Unternehmen, die überhaupt nicht mehr verstehen, wie die Kundenrealität aussieht. Also die reden dann auch nur noch über Templates und Farben und Bilder und Buttons und Features und Roadmaps und Burndown-Charts und ihre agile Methodik und sind da ganz verliebt. Also ist alles super. Aber wenn ich frage, was ist denn das eigentliche Problem deines Kunden, dann wissen die das nicht mehr. Und das ist wiederum eigentlich schon fast die Ursache auch für Falle Nummer 1. Wenn du nicht weißt, was das Problem deines Kunden ist, dann kannst du auch nicht auf kontrastreiche Ideen kommen, um dieses Verhalten zu ändern. Wir messen immer die Klicks, aber wir vergessen völlig, dass am anderen Ende ein Mensch sitzt, der da wirklich geklickt hat.
Wie geht ihr dann als Agentur damit um? Mhm. Macht ihr wirkliche Kundenbefragungen oder nutzt ihr dann Tools, um die Daten zu analysieren?
Sowohl als auch. Also ich glaube, das ist auch das, was viele Unternehmen davon abhält, wirklich kundenzentriert zu arbeiten, dass ihnen diese Methoden fehlen. Und das ist tatsächlich das allererste, was wir in der Zusammenarbeit machen. Wir versuchen mal zu verstehen, was hat das Unternehmen bisher schon gemacht, um Kundenrealität zu verstehen? Welche Perspektive fehlt da? Also gehe ich jetzt wirklich raus und mache Interviews oder mache Labs oder mache ich eine Befragung oder gucke ich ins Analytics-Tool? Wir beschäftigen uns ja unheimlich viel mit Behavioral Sciences und Konsumpsychologie, um auch die irrationalen Aspekte von Kundenverhalten zu verstehen. Aber eigentlich ist das wie so ein facettenreiches Bild. Ne? Jede Facette ist wie so ein Puzzleteil. Und um Kundenrealität zu verstehen, muss ich die alle zusammenbauen. Und das geht nicht mehr in Unternehmen, wo jeder nur noch so ein Teilstück hat. Und das ist auch letztlich mein Appell. Guckt, ob ihr wirklich alle Möglichkeiten nutzt. Also ein guter Freund hat dann ein Startup aufgebaut und sagt, Mensch, wir gehen jeden Tag raus und treffen unsere Zielgruppe und fragen die. Wo ich sage, super, das ist die beste Quelle. Ne? Es kann so einfach sein. Rede mit den Leuten, deren Probleme du löst. Weil nur wenn du einen Nutzen lieferst, kannst du da irgendwie Geld mit verdienen. Das nennt man Wertschöpfung. Ja.
Ja.
Wenn du das Problem nicht kennst deiner Kunden, kannst du auch keinen Nutzen liefern.
Ich finde das total spannend, weil wir beim UMT machen es ja wirklich so, dass wir unsere Seminare und so weiter immer nach Umfragen im Club ausrichten. Mhm. Deswegen haben wir auch nicht, also wir haben Standardseminare, aber wir machen auch immer mal wieder Sachen, die nicht normal sind. Und auch bei uns in der Konferenz, das ist so ein kleiner Unterschied zu euch, wir befragen ja immer unsere, also wir machen ja einen Call for Paper, wo quasi unsere Ticketkäufer bis zum 31.05. dann abstimmen können.
Ja.
Und deswegen haben wir auch eigentlich die letzten Jahre immer volles Haus und auch immer positives Feedback.
Genau.
Weil es ist voll auf die abgestimmt.
Ganz genau. Das sehe ich genauso. Und ich würde dich jetzt fragen, wenn du mein Kunde wärst mit deinen Seminaren, welches Problem deiner Kunden löst du eigentlich? Was wollen die genau? Wollen die wirklich nur das Wissen? Vielleicht ist ja auch das Networking. Vielleicht geht es nicht nur um die Themen. Vielleicht geht es auch darum, Gleichgesinnte zu treffen. Ich kenne andere Modelle, wo es wirklich nur um die Anerkennung geht. Ne? Also da laufen die Leute rum und sagen, nee, ich habe einen gewissen Status. Denk mal an Lufthansa. Welches Problem löst Lufthansa mit dem Miles & More-Programm? Anerkennung und Status liefern. Ne? Senator, du darfst früher einchecken, du hast Privilegien. Also deshalb sage ich auch bewusst Behavioral Sciences. Viele der Probleme sind in dem Bereich, derer sich die Konsumenten selbst gar nicht bewusst sind. Und das ist dann eben letztlich ein Hebel, wo ich sage, unabhängig von dem, was du schon weißt, welche Probleme deiner Kunden löst du, ohne dass die das wissen. Deshalb mit Befragung kommst du ein Stück weit, aber eigentlich ist die Kunst, alle Methoden komplett zu bekommen.
Ja, hast du eine Firma, du hast Lufthansa eben genannt, wo du sagst, irgendeine Webseite oder eine Firma von der Grundausrichtung, die du so total empfehlen würdest an der Stelle, die man sich mal angucken kann?
Ja, es ist ja immer, in der Online-Welt wird ja Booking.com immer hoch und runter gebetet, weshalb wir auch bei uns auf dem Growth Marketing Summit ja immer wieder gerne Speaker von Booking.com haben. Ne, dieses Jahr ist die Principal Designerin da, die Erin Weigel, die war auch schon mal da. Das ist schon mal sehr spannend zu sehen, wie die denkt. Und Booking.com ist meiner Meinung nach ein gutes Beispiel. Alle reden über das Thema Verknappung, aber in Wirklichkeit löst Booking.com noch viel mehr Probleme von Kunden. Also wenn du auf die Seite kommst und hast da 400 Hotels gefunden in Barcelona, dann kommt ein kleiner Tooltip von Booking.com, der sagt, hier, nutzt doch die Filter, um die Suche weiter einzuschränken. Sie fragen dich am Anfang, wie lange willst du verreisen, machen ein kleines Badge an ein Hotel und sagen, dieses Hotel ist perfekt für nur eine Nacht. Das ist ein Problem, was du hast, und das Problem heißt, finde das richtige Hotel, und sie nutzen Psychologie, um mir diese Auswahl zu erleichtern. Das ist eine Win-Win-Situation. Mein Customer Experience ist besser, ich habe schneller ein passendes Hotel gefunden, deren Win ist, sie haben schneller eine Buchung. Aber wir haben gefunden, Booking.com nutzt insgesamt über 70 konsumpsychologische Prinzipien in einer Customer Journey, die teilweise nur 4 Minuten dauert. Und das ist perfekt orchestriert. Jedes dieser konsumpsychologischen Prinzipien löst ein Kundenproblem. Aber jetzt ist Booking.com ein bisschen abgedroschen, weil jeder drüber redet. Ich finde, du kannst auch in der realen Welt viel lernen. IKEA ist so ein Unternehmen, was wahnsinnig viele Kundenprobleme löst, derer sich die Leute nicht bewusst sind. Angefangen von, was mache ich mit meinen Kindern, wenn ich mal 3 Stunden Möbel shoppen gehe? Ja, du steckst sie ins Moorland. Was mache ich, wenn ich da rauskomme, habe total Hunger? Du gehst für 1,50 dahin, esst ein paar Schöttbullar oder sonst irgendwas Leckeres zu essen. Also, sie haben so viele Kundenprobleme gelöst, wie das Problem, jeder braucht immer Batterien oder Akkus. Also stehen am Ende vor den Kassen diese Tische mit Dingen, die man immer braucht. Und du kannst dich jetzt fragen, das wird übrigens auch in dem Talk von der Erin Weigel auf dem Summit kommen. Wie kannst du so ein Prinzip auf online übertragen? Was heißt das jetzt für dich? Ne? Also klar, Essen und Kinderunterbringung kannst du vielleicht nicht lösen. Bisschen schwierig. Ja, aber diese Mitnahmeartikel zum Beispiel.
Am Warenkorb am Ende.
Ja, genau. Wie bringst du die unter? Unternehmen investieren viel Geld in Recommendations und versuchen das Next Best Offer zu präsentieren. Bist du Fashionhändler? Warum bringst du nicht einfach mal Basics. Die Leute brauchen immer Socken, Unterhosen und T-Shirts.
Bei Footlocker erinnere ich mich, haben sie mich früher immer nach neuen Schnürsenkeln und anderen Einlagen
Furnituren gefragt. Damit verdienen die auch noch viel mehr, hat viel mehr Marge. Aber das sind Prinzipien, die du übertragen kannst auf online, um letztlich mehr zu verkaufen.
Ja. Das Thema Kundenzentriertheit, wir sind jetzt schon relativ lange an Falle 2, ich möchte trotzdem noch darauf eingehen. Ich bin ja mit SEO-Hintergrund und wir haben eben schon gesagt, wir gucken dann auf diese Mikro-Conversions, Bounce-Rate und so weiter und bessere Rankings kriegen. Aber wenn man sich mal anschaut, die Unternehmen, die wirklich krass auf Kundenzentrierung achten, die steigen auch in Rankings. Egal, was die hinten dran machen, gerade bei Shops, da ist es noch extremer als bei informationsbasierten Suchen. Wo halt wirklich, man sagt ja, auf einer Kategorie wollen die Leute kaufen, die wollen jetzt keine SEO-Texte lesen.
Ja.
Und wer da immer mehr auf diese Kundenzentriertheit achtet, rankt normalerweise besser.
Genau. Und deshalb sind ja CRO und SEO beste Freunde.
Mittlerweile.
Ja.
Gefühlt die letzten 5 Jahre ist das immer enger zusammengewachsen.
Ich fand schon immer. Wir hatten bei Konversionskraft immer wahnsinnig viele SEOs als Follower und Leute, die unsere Beiträge teilen und kommentieren und was dazu beitragen. Ich glaube auch, dass das letztlich so eine ähnliche Veranlagung ist. Ne? Man spricht ja auch inzwischen von Growth Hacking und ich finde, SEOs sind auch Leute, die das System verändern und gute Conversion-Optimierer auch. Die wollen das System verändern, müssen es dazu erst verstehen und dann verbessern.
An der Stelle, wir haben vor kurzem mal einen Podcast aufgenommen im Search Camp. Da hieß es, wie wird man eigentlich SEO? Und ich habe damals schon gesagt, klar, Programmierkenntnisse. Früher hätte ich immer gesagt, ein SEO muss auch programmieren können. Mittlerweile sage ich, ein SEO muss auch CRO verstehen.
Ja.
Und das, finde ich, hat sich in den letzten 5, du sagst jetzt schon ein bisschen länger, aber ich finde, in den letzten 5 Jahren hat sich es extrem gewandelt und geht immer mehr in die Richtung. Deswegen Kundenzentriertheit definitiv ein wichtiges Thema. Lass uns zu Falle 3 kommen.
Falle 3. Jetzt musst du mir noch mal helfen. Was war denn Falle 3?
Ich habe hier stehen, schlechte Priorisierung.
Schlechte Priorisierung, ja. Das stimmt. Und das geht vielleicht einher mit dem, was ich zu Beginn sagte, dass Menschen, die Sachen verbessern wollen, haben hunderte Ideen. Jetzt wissen wir alle, wir müssen agil arbeiten. Das heißt, wir probieren was aus, messen, was es bringt und dann gehen wir weiter zum nächsten Schritt. Das heißt, unterm Strich, du musst dich für jeden dieser Schritte fragen, was ist das eine Beste, was ich jetzt ausprobieren kann? Und das ist deshalb so wichtig, weil du willst das ja isoliert testen. Also wir CAOs, wir wollen ja was daraus lernen. Angenommen, du nimmst jetzt diese IKEA-Idee und änderst in deinem Checkout vorher nochmal die Box und machst einen Vorschlag. Dann hast du den Riesenvorteil, du hast ein Prinzip getestet. Und wenn das Prinzip funktioniert, dann kannst du es ja woanders vielleicht auch einsetzen und skalieren oder noch besser machen. Aber dazu ist es wichtig, dass du ganz isoliert nur dieses Prinzip getestet hast. Hast du noch 5 andere Sachen verändert, hast du entweder das Problem, dass dein Test wieder keine Resultate liefert, weil du dummerweise auch irgendwas verschlimmbessert hast. Wenn es schlechter läuft, weißt du auch nicht, woran lag es jetzt genau, und wenn es besser läuft, auch nicht. Also deshalb ist es immer die große Kunst, isoliert Experimente zu haben, die auf Prinzipien beruhen. Und das ist so schwer, sich unter Dutzenden oder Hunderten Ideen für diese eine zu entscheiden, das merke ich immer wieder. Die Unternehmen wollen lieber schnell alles machen und verzetteln sich, anstatt sich lieber fokussiert und konzentriert auf eine kontrastreiche Hypothese zu einigen.
Ist ja auch sinnvoll, weil ich ja dann nachher auch besser zurechnen kann, was wo funktioniert hat.
Ja, aber jetzt ist ja das Problem, vielleicht bist du nicht die einzige Person in deinem Unternehmen, die Ideen hat, sondern es sind noch 5 Kollegen, die auch noch Ideen haben. Und dann kommt auch der Chef und sagt, lass uns doch lieber ein Redesign machen. Also in diesem Kuddelmuddel an Ideen, sich auf die eine nächste Beste zu einigen, ist wahnsinnig schwierig. Und da versuchen wir, unseren Kunden eine Methodik beizubringen, die orientiert sich auch an dem, was ich eingangs sagte, nämlich wird es mein Kundenverhalten ändern. Ich sage, wenn es nicht das Kundenverhalten ändert, dann wird es auch keine Auswirkung auf mein Wachstum haben. Und das ist das Gute, die Voraussetzungen dafür, dass sich Kundenverhalten ändert, die kennen wir ganz gut, weil damit sich das Verhalten ändert, muss es überhaupt erstmal in den Kopf des Kunden. Also erst, wenn das dein Kunde sieht und wahrnimmt, dann kann er überhaupt was anders machen. Ja, also sprich, irgendwas im Impressum oder Footer optimieren ist blöd. Selbst Elemente, die wir im rechten Bereich einer Website ändern, wirken oft schwächer als links, weil rechts üblicherweise Werbung ist oder nicht so relevante Sachen. All das musst du verstehen und dich fragen, wird das überhaupt gesehen? Und die zweite Frage, ist es überhaupt relevant? Dazu brauchen wir die Kundenzentrierung zu Beginn. Wenn du kundenzentriert bist und weißt, wie deine Kunden ticken, kannst du auch gut sagen, ist meine Veränderung überhaupt relevant für den oder nicht? Ganz oft passieren Experimente, da testen Leute irgendwelche Value Propositions, die sind eben überhaupt nicht relevant für die Kunden. Das ist der zweite Grund, warum das schief gehen kann. Und der dritte ist natürlich Traffic. Wir brauchen genug Traffic auf unseren Experimenten, damit wir was messen können. Das kannst du tatsächlich einfach im Web Analytics Tool nachschauen.
Hast du eine Größe, ab wann sich so ein Test lohnt?
Ja, die Krux ist, die Statistik ist ja so eine Wissenschaft für sich. Wie viel Sample Size, also Stichprobengröße wir brauchen, hängt tatsächlich ab von der Effektstärke. Also wenn du wenn du wenig Stichprobe hast, musst du kontrastreich testen. Weil du brauchst für einen 10% Uplift deutlich weniger Stichprobengröße als für einen 1% Uplift. Die Statistiker nennen das Minimal Detectable Effect Size. Und das ist tatsächlich ein großes Problem. Also habe ich eine Website, die vielleicht nur ein paar hundert Conversions im Monat hat, bin ich quasi verdammt dazu, kontrastreich zu experimentieren. Deshalb tun wir uns auch schwer mit so einer Faustformel, wo wir sagen, 1000 Conversions reichen oder so. Wir haben auf konversionskraft.de unter Tools einen Rechner, mit dem kannst du das ausrechnen.
Ah, cool. Den können wir mal in die Shownotes aufnehmen.
Den nehmen wir auf jeden Fall mit auf. Da kannst du es selber nachrechnen. Und da beißt sich jetzt natürlich die Katze in den Schwanz. Jetzt sagen wir experimentieren ja, um das zu messen. Wie soll ich jetzt vorher abschätzen können, was der Effekt ist? Aber meine Antwort ist, gute Experimente laufen volle zwei Business-Zyklen, werden nicht so gestoppt, dass sie irgendwo mitten in der Woche enden. Also wenn du an einem Montag deinen Test startest, dann lässt du den im Idealfall auch volle Wochen laufen. Also du stoppst ihn dann auch erst wieder Montag früh, wenn du ihn Montag früh gestartet hast, weil Conversion Rates verändern sich im Laufe der Wochentage und Wochenenden. Am Wochenende ist Kaufverhalten anders, du hast andere Kunden, andere Segmente. Im Idealfall testest du volle Wochen und du testest auch volle Kaufzyklen. Du kannst ja an deinem Analytics-Tool messen, was ist die Average Time to Sale. Die nimmst du einfach mal zwei und so lange sollte so ein Test in vollen Wochen laufen. Das ist eine viel wichtigere Kennzahl für gute Ergebnisse.
Okay.
Ja.
Das Thema Tools, Tool-Empfehlungen kommt eigentlich am Ende, aber was mich jetzt gerade so brennend interessiert, für Unternehmen, die jetzt vielleicht mit diesen Samples ein bisschen Probleme haben, die kontrastreicher testen sollen. Wir hatten irgendwann mal ein Webinar vor gefühlt 1-2 Jahren, wo ein Tool vorgestellt wurde, was bestimmte User-Journeys oder auch Effekte einer Webseite schon im Vorfeld auf Basis von Millionen von User-Journeys und so weiter theoretisch dir schon einen Hinweis gibt, ob das genau so eine leichte Vorhersage macht, ob das funktionieren könnte oder nicht.
Ja.
Ihr macht ja auch relativ viele Empfehlungen, am Anfang sicherlich auf Basis von euren Erfahrungen, die ihr gesammelt habt. Ja. Kennst du da ein Tool für unsere User? Würdest du sowas empfehlen?
Also ich kann kein Tool da jetzt aus dem Hut zaubern, was funktioniert, aber ich kann grundsätzlich dazu ermutigen, das geht ja dann schon Richtung Personalisierung, manche Dinge funktionieren bestimmt für bestimmte Kundensegmente oder Visitors einfach besser als für andere. Und wenn du so einen Effekt bemerkst, dann ist das immer ein Fall für Personalisierung. Du kannst dich also zum Beispiel ganz gut fragen, bleiben wir beim E-Commerce, was sind die Kriterien, die dazu führen, dass ein Warenkorb stehen gelassen wird? Also kannst du einfach, wenn du da einfach mal ein halbes Jahr Daten sammelst, ja genau schauen, woher kommt der Traffic der Stehenlasser und was machen die so? Was sind typische Verhaltensmuster on-site? Und dann kannst du diejenigen, die den Warenkorb stehen lassen, vielleicht vorher schon besser targeten. Aber das sind alles Dinge, genauso wie das Experimentieren an sich auch, was viele Daten braucht. Also du brauchst eine Website mit vielen Visitors, mit, wie du richtig sagst, Millionen Customer Journeys, damit du solche Effekte messen kannst. Da haben es eben die Amazons und Bookings dieser Welt einfacher, als wenn ich eine Seite habe mit 2000 Visitors im Monat.
Ja.
Muss man ganz klar sagen. Aber deshalb spreche ich auch viel lieber über die Prinzipien, die dahinter liegen. Also sowas wie teste immer auf Makro-Conversion, sei kontrastreich, kenne deine Kunden gut, wähle die richtigen Ziele aus. Ich finde solche Prinzipien wertvoller, weil selbst wenn ich nur eine Website mit 2000 Besuchern im Monat habe, kann ich diese Prinzipien umsetzen. Wenn ich dir jetzt sage, mach ein Experiment, wo du den Button mal nach links stellst, das werden die meisten Leute gar nicht anwenden können.
Ja, ja. Die Prinzipien klingen so banal, aber wahrscheinlich umsetzen tun es die wenigsten.
Ja, genau. Ihr habt einen riesen Gap zwischen wie es sein sollte und wie es wirklich ist.
Dann lass uns zu Falle 4 kommen.
Ja, stimmt. Falle 4, da sind wir eigentlich auch schon an so einem Gap. Das baut auch auf dem, was ich vorher sagte. Wenn du verstanden hast, dass so ein Effekt eines guten Experiments wenige Prozent nur hat, dann erlebe ich immer wieder, dass Menschen sich diesen kleinen, aber feinen Effekt kaputt machen, weil sie das Experiment falsch umsetzen. Also Falle 4 ist fehlerhafte Umsetzung. Und deshalb haben wir hier auch so eine kleine Armada hochtalentierter Frontend-Entwickler sitzen und wir haben auch ein sehr großes QS-Team hier sitzen, weil
QS steht für Qualitätssicherung,
genau, Englisch QA-Team, Deutsch QS-Team, die so ein Experiment auf Herz und Nieren prüfen. Ein typischer Fehler ist es zum Beispiel Experimente mit einem URL-Redirect zu machen. Der Redirect hat einfach eine zusätzliche Ladezeit von 1-2 Sekunden zufolge. Wir alle wissen, eine Sekunde Ladezeit sind 7% Conversion etwa. Wenn ich jetzt einen Effekt, selbst wenn ich 10% plus gemacht hätte und habe eine Sekunde zusätzliche Ladezeit, wird meine Variante ganz automatisch mit einer schlechteren Conversion Rate ausgestattet sein. Also ich verzerre mein Experiment durch eine schlechte Umsetzung. Lässt sich ganz einfach lösen, indem ich einfach meiner Control also der Ursprungsvariante, den gleichen Effekt mitgebe. Ich sorge also für gleiche Bedingungen und mache eine sogenannte, also wir sprechen ja vom A-B-Test, ne? Also meine Control ist die A, die Variante ist B. Ich mache also eine A-Variante, das ist die gleiche Variante, aber da gebe ich den gleichen Redirect mit. Und so versuche ich diesen Umsetzungseffekt mit längerer Ladezeit wieder auszugleichen. Aber das geht nicht immer so einfach. Ne? Manchmal flackert es auch einfach nur oder irgendwas wird nachgeladen oder man sieht, wie sich die Seite umbaut oder es gibt Darstellungsfehler in manchen Browsern. So viele Dinge, die schiefgehen können, und es ist einfach blöd, wenn du Wochen oder Monate an Arbeit reinsteckst in Experimente, genervt bist, dass die keine guten Resultate liefern und dann feststellen musst, ja, ich habe es aber halt auch einfach falsch umgesetzt. Ich habe nicht meine Whitelist der Browser im Griff. Ich habe keine genaue Qualitätssicherung, die das sicherstellt. Und das finde ich einfach schade. Ich merke das immer wieder. So viele Experimente, die nur deshalb zu falschen Ergebnissen führen. Und das ist richtig teuer. Weil stell dir vor, deine Idee, die du testen wolltest, hätte diese 10% gehabt. Aber dein Testing-Tool sagt dir jetzt, nee, das ist nicht signifikant. Und dann läufst du dein Leben lang rum mit der Annahme, das bringt nichts. Dabei hast du einfach nur in der Umsetzung irgendeinen klitzekleinen Ladezeitenfehler drin. Und rechne das hoch, dein Laden macht 1 Million Umsatz, du hättest 10% mehr haben können, rechne es mal hoch auf ein paar Jahre. Kleiner Fehler, große Wirkung. Und ich sehe das so oft und ich sehe einfach Geldberge brennen.
Ja.
Und das tut mir weh, deshalb sage ich...
Man könnte jetzt sagen, den Gewinn hat ja niemand gespürt.
Opportunitätskosten nennt man das. Das ist noch schlimmer. Echt, das ist noch schlimmer.
Eigentlich traurig, ja.
Dann spende es irgendwie.
Holst Geld raus und spende es.
Ja, genau. Ja. Aber Geld einmal so zu verbrennen zu lassen, dann auch noch durch die Weltgeschichte zu laufen, zu sagen, das haben wir schon getestet, das funktioniert nicht. Das finde ich das Allerschlimmste.
An der Stelle möchte ich kurz einhalten und euch auf den Early Bird Tarif unserer Konferenz hinweisen. Wir haben noch genau 50 Tickets, die ihr mit 100 Euro Rabatt kaufen könnt. Danach gibt es nur noch Tickets zum Normalpreis, sprich 100 Euro teurer. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch schnell entscheidet, diese 100 Euro für euch einheimst und dabei seid. Alle, die ein Ticket kaufen bis zum 31.05., dürfen dann auch mit abstimmen, wie die Agenda aussieht. Der Call for Paper ist bereits geöffnet, es sind schon sehr interessante Sachen da. Kauft jetzt ein Ticket und gestaltet mit uns die Konferenz am 4.9. in Wiesbaden. Der OMT 2020 soll auch wieder genauso geil werden wie die letzten Jahre zuvor. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Falle 5, falsche Ziele habe ich hier stehen.
Genau, da schließt sich jetzt der Kreis. Ich habe es Anfang gesagt, Ideen testet man mit Micro-Conversions, aber du musst dich halt immer fragen, wie viel Energie stecke ich da rein, um jetzt wirklich nur zu wissen, wenn ich die Suchbox größer mache, klicken dann mehr Leute drauf. Ja, so, dann ist das Ziel die Benutzung wirklich der Suche. Aber mein echtes Ziel ist ja mehr Umsatz machen, mehr Conversion Rate, mehr Average Order Value, was auch immer wirklich mein echtes Wachstum antreibt. Und deshalb ist eine ganz einfache Übung, die jeder machen kann. Schau dir mal die letzten AB-Tests an, der letzten 12 Monate, und sag mir mal, was waren genau die Goals, die du da eingerichtet hattest. Und immer dann, wenn es eben sowas ist wie Bounce Rate und so, frag dich, bringt das wirklich was? Was ist der Wert, den ich jetzt erzeugt habe, indem ich das weiß, dass jetzt mehr Leute auf die Suche klicken, wenn ich die in die Mitte mache. Ehrlicherweise, das hätte ich dir wahrscheinlich voraussagen können, dass das besser funktioniert. Was ist also dieser Wert im Vergleich zum Nutzen? Und da merke ich immer wieder, scheuen sich die Leute vor. Die machen 70-80% der Experimente auf Basis solcher Kennzahlen. Und ich sage immer, mach nicht 100 Experimente mit Micro-Conversion-Goals, fokussiere dich lieber auf 10 mit Makro-Conversion-Goals. Und wir nennen das ja auch bewusst ein Experimentierprogramm oder ein Growth-Programm. Und dieses Programm sollte Ziele haben. Also sag dir lieber im Vorfeld, ich möchte in den kommenden 12 Monaten meinen Umsatz um 23% erhöhen. Das ist ein konkretes Ziel, ja, smarte Goals spricht man immer wieder für, es ist specific, measurable, actionable und so weiter. Du hast einen Zeitpunkt gewählt, alles drin, was ein smartes Ziel braucht. Aber gib deinem Experimentierprogramm solche Ziele, weil ansonsten ist die Gefahr groß, dass du so vor dich hin testest. Aber irgendwann stehst du 3 Jahre später da und fragst dich, was hat denn das jetzt alles gebracht? Und da sage ich, frag dich lieber vorher, was es bringen soll. Und bau dir dann ein Programm, bei dem du sicherstellst, dass du auch diese Ziele erreichen kannst. Und es ist nicht schlimm, jetzt sagt jeder, ja, woher soll ich denn wissen, ob ich 23% mehr Umsatz damit schaffe? Das wirst du dann nach einem Jahr merken. Ja? Entweder bist du übers Ziel hinausgeschossen, freust dich, oder du hast es nicht erreicht und dann wirst du dich fragen, was kann ich noch verbessern? Aber setz dir lieber ein Ziel, von dem du keine Ahnung hast, ob das realistisch ist oder nicht, als kein Ziel zu haben. Das ist mein, und das gilt meiner Meinung nach für alles, nicht nur für Conversion Rate Optimierung.
Ja, wir haben einen Podcast aufgenommen zum Thema Content-Marketing-Ziele, da geht es genauso. Das ist bei SEO so, das ist überall so. Also ohne Ziele reinzugehen, einfach nur etwas zu machen, um es zu machen, ist grundsätzlich immer falsch.
Genau. Und wir starten, also du hast ja gesagt, und da bin ich voll dabei, du willst, dass deine Hörer hier auch konkrete Tipps bekommen. Ich sag, mach dir ein Google Sheet auf oder ein Excel oder was auch immer, auf dem Mac eine Numbers-Datei. Aber nimm deine Tabellenkalkulation, frag dich einfach, mein Geschäftsmodell besteht aus Traffic mal Conversion Rate mal Average Order Value gibt ein gewisses Business. Und jetzt frag dich, was kann ich erwarten? Ich mache 10 Experimente und jedes dieser Experimente kann vielleicht im Schnitt 5% mehr bringen. Aber ich gehe mal davon aus, dass nur jedes zweite Experiment wirklich funktioniert. Und das kannst du ganz einfach durchrechnen. Das ist ein Business Case. Ne? Also jeder Berater, den du fragst, der wird sagen, was ist denn überhaupt dein Case? Also kalkulier mir das mal. Und so kannst du dich ja mal annähern. Wie viel Traffic habe ich für Experimente? Wie viel kann ich machen? Wie viele Ressourcen brauche ich dafür? Plan's einfach mal. Das dauert nicht länger als vielleicht eine Stunde oder anderthalb. Und du hast überhaupt erstmal einen Korridor, wo du sagst, Mensch, wenn ich das schaffe, von den 25% mehr Conversion Rate, kann ich mir richtig was kaufen im Idealfall. Oder wenn du in einem größeren Unternehmen arbeitest, ich stehe gut da. Ich weiß, dass mein Beitrag passt zu den strategischen Zielen meines Unternehmens. Ich kann die verbinden.
Ich finde das immer so schade, wenn man schon viel Traffic auf der Seite hat und dann am Ende sagt man sich, okay, wir haben 2% Conversion Rate, Beispiel, jetzt irgendeine Zahl mal in den Raum geschmissen. Was ist denn mit den anderen 98%? Die sind ja auch aus irgendeinem Grund auf die Seite gekommen. Ja. Warum kann ich die nicht auch zu einer Conversion führen? Ja. Ich meine, 98% ist jetzt utopisch, aber aus 2% 6% zu machen oder sogar 10% zu machen, müssen ja Werte sein, die irgendwo realistisch sind.
Da sagt jeder, nee, das geht doch gar nicht. 40% kam ja nur, um zu gucken. Und ich sage dann auch immer, naja, schau dir Amazon Prime an. Ne? Die haben angeblich 74% Conversion Rate bei allen Amazon Prime Sessions. 74%. Total. Also sag mir nicht, was nicht geht. Ne? Da sind wir jetzt bei einem weiteren beliebten Thema, Growth Mindset. Also frag dich lieber, was müssten wir tun, um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen, und diskutiere nicht darüber, was nicht geht.
Ja. Also ich habe jetzt schon den einen oder anderen Shop gesehen, der auch zweistellige Conversion Rates hat, der lange im Markt ist, der vielleicht eine gute Brand aufgebaut hat, vielleicht auch viele Dinge unbewusst gemacht hat, aber selbst da ging immer noch mehr. Also wir haben
unbewusst gut ist schon besser als bewusst schlecht, ja. Aber am besten ist bewusst gut. Also wenn du weißt, auf welchen Prinzipien dein Erfolg beruht. Deshalb sage ich ja immer, Experimente sind die Grundlage, damit du verstehst, welche Prinzipien funktionieren und nicht und welche nicht. Ich war so oft schon bei großen Unternehmen, die funktionieren und sind sich dieser Prinzipien nicht bewusst. Und die können ihren Erfolg ja letztlich nicht steuern. Und ich sage, da wird es sich lohnen, ja überhaupt mal Experimente zu machen, wo ich verschiedene Features oder Sachen einfach mal rausnehme, nur um zu gucken, was von meiner Website hat welchen Wertbeitrag auf meinen Umsatz. Was meinst du, was du da lernst? Schmeiß mal die Recommendations raus, schmeiß mal die Filter raus, mach mal die Suche weg. Klingt jetzt völlig destruktiv, ne? Aber du wirst so viel lernen dazu, was wie viel Wertbeitrag hat für deine Wertschöpfung.
Wie viele Psychologen hast du im Team?
Oh, das ist eine gute Frage. 1, 2, 3... 4, nächste Woche 5.
Ja, okay.
So.
Ja, spannend.
Ja,
ja, ich höre es immer wieder raus. Wir haben schon das ein oder andere Webinar zum Thema CRO gehabt, auch mit anderen, die in dem Markt unterwegs sind. Und wir hören immer wieder raus, die sind erfolgreich, weil sie im Hintergrund einen Psychologen mit haben, der dort mitarbeitet, der das Ganze auch nochmal anders da beäugt und bewertet. Dasselbe, was ich auch immer sage in einem Unternehmen, es ändert sich viel, wenn ein Datenanalyst dazukommt. Genau. Ist jetzt was ganz anderes, aber es bringt dich einfach auf ein anderes Niveau, weil du mit Daten besser arbeiten kannst. Und wenn dann noch der Psychologe dazukommt, hast du quasi den übernächsten Schritt gemacht.
Genau, und oft sind Psychologen auch noch gut in Bereichen wie Daten und Statistik. Also von daher, das ist eine Traumhochzeit. Sperre die Datenleute in einen Raum mit den Psychologen. Aber im Kern geht es um die Erkenntnis, dass jedes Wachstum, jeder Unternehmenserfolg ist grundlegend basierend auf Kundenverhalten. Ein Uber, das sage ich immer wieder, funktioniert deshalb so krass gut, weil einfach Millionen Menschen es nutzen. Also jeder dieser Punkte in deren Wachstumskurve ist ein Mensch, der gesagt hat, ich nehme ein Uber statt einem normalen Taxi. Woher kommt das? Was sind die Prinzipien dahinter? Und deshalb glaube ich, sind Psychologen an der Stelle unersetzlich, weil es sind letztlich die Menschen, die sich mit Kundenverhalten beschäftigen und Motivation und wie man die ändern kann. Nicht ohne Grund. Uber hat jetzt ein Behavioral Sciences Team gegründet. Gibt es auch einen tollen Blog drüber. Einfach mal googeln, Uber Behavioral Sciences Team. Die teilen sogar ihre Erkenntnisse, was sie mit Behavioral Sciences da machen.
Ich werde das mal für euch suchen und werde das auch in die Show Notes aufnehmen. Mhm. Ich habe es zwischendrin angesprochen, Tool-Empfehlungen. Arbeitet ihr mit AB-Testing-Tools wahrscheinlich?
Mhm. Ja.
Hast du eine Empfehlung?
Ziemlich mit allen. Unsere Empfehlungen kannst du alle 2 Jahre nachlesen in unserem Marktreport. Also der letzte ist jetzt 2 Jahre her. Der nächste kommt jetzt bald raus. Der heißt ketzerischerweise, ich glaube, 9 oder 12 Marktführer im Überblick. Jeder Toolbetreiber sagt, er ist das beste Tool. Wir kennen sie alle. Alle haben Vor- und Nachteile. Das heißt, basierend auf deinen Anforderungen kann man jetzt gar nicht sagen, du musst unbedingt A oder B oder C nehmen. Es tut sich wahnsinnig viel in dem Bereich. Ich würde jetzt pauschal keine Empfehlung aussprechen wollen. Das würde zu weit gehen.
Okay. Dann
aber du kannst wenn du weißt, was du brauchst, ich glaube, jetzt im März kommt da raus unser nächster Überblick über alle Tools. Kannst du ganz systematisch gucken, was brauche ich, was gibt es und suchst dir das Best Match einfach raus.
Ja, also einfach mal auf der Webseite von Konversionskraft schauen, da wird irgendwann der Report erscheinen. Genau. Und ihr habt wahrscheinlich einen Newsletter, den man abonnieren kann.
Genau.
Perfekt. Und dann werdet ihr wahrscheinlich damit auch
einfach
dann
nichts verpassen.
Versorgt.
Ja.
Wie sollte ein Unternehmen aufgestellt sein, um schnell und unbürokratisch zu testen? Ist schnell hier überhaupt das richtige Wort?
Ja, also ich würde sagen agil. Agil heißt schneller lernen als der Wettbewerb, was funktioniert und was nicht. Und natürlich, schau dir Amazon an, die machen Experimente seit Anfang des Jahrtausends. Sie haben 20 Jahre Daten, wo sie wissen, was funktioniert und was nicht. Jetzt stell dir vor, du willst hier der nächste Amazon-Killer sein und startest jetzt. Natürlich geht es darum, schnell viel zu lernen. Und ich würde sagen, so ein Unternehmen sollte so aufgestellt sein, dass es überhaupt erstmal sich traut, die richtigen Dinge zu testen. Weil oft hörst du je größer die Organisation, desto schneller wirst du jemanden finden, der sagt, nee, brauchen wir nicht testen, ich weiß, was funktioniert. Das wird lieber diskutiert. Also ich würde die Frage vielleicht umändern wollen, wie sieht die Kultur aus in einem Unternehmen, was das schafft? Und da würde ich sagen, da wird es wertgeschätzt, wenn du den Status Quo challengest, wenn du auch mal Trouble machst und sagst, hey, lass uns doch mal den Funnel umdrehen. Wenn du die verrückte Idee hast, was zu ändern, was noch nie geändert wurde. Wenn du tollkühn genug bist, dich auch gegen Legal-Sachen oder Brand oder was auch immer es für Kräfte in Unternehmen gibt, die sagen, nee, wir machen das so, wie wir es schon immer gemacht haben. Gegen die musst du dich durchsetzen können. Wenn deine Kultur das fördert, dann Glückwunsch, bleib da.
Ich habe noch eine Frage zu dem Thema Tools, die mir gerade eingefallen ist. Wir haben jetzt darüber geredet, am Anfang Makro-Conversions eher anzugehen.
Ja.
Jetzt die Buttonfarbe zu ändern, Mikro-Conversion und so weiter, ist mit Tools relativ einfach testbar. Ja. Ja. Wie ist das mit Makro-Conversions? Also wenn ich jetzt einen Tool-Anbieter habe, der zum Beispiel diese kostenfreie Version anbietet und einmal nicht.
Ja.
Ist sowas darstellbar über Tools?
Ja, definitiv. Okay. Also so ziemlich alle Testing-Tools bieten Anbindungen an andere Datenquellen auch an. Und in dem Fall, wenn du sagst, deine Conversion findet vielleicht nicht mehr on-site statt, sondern erst später. Also jemand registriert sich, das wird erst später freigeschaltet oder nach einer 4-Wochen-Trial ist das überhaupt erst ein Premium-Nutzer. So ziemlich alle Tools kannst du an diese Datenquellen auch anschließen.
Spannend.
Ja.
Lass uns noch mal ein bisschen über den Growth Marketing Summit sprechen.
Sehr gern.
Ich war letztes Jahr das zweite Mal da, aber das erste Mal wirklich den ganzen Tag, weil ihr wart vorher eigentlich immer einen Tag vor unserer Konferenz, sodass ich nicht kommen konnte.
Ja.
Jetzt seid ihr leider drei Tage vor uns. Was gut für mich ist, weil ich vorbeikommen kann, was schlecht ist für den einen oder anderen Besucher von euch, weil die gerne im Anschluss auch noch zu uns gekommen sind.
Ja.
Und jetzt mit 3 Tagen, gerade wenn sie von weiter her kommen, das natürlich sie vor eine Aufgabe stellt, aber das soll nicht unser Thema heute sein. Was kannst du uns erzählen? Ich glaube, der Keynote-Speaker steht schon fest. Mhm. Wer ist das?
Wir hatten es ja schon von dem Psychologen. Keynote-Speaker ist Dan Ariely dieses Jahr, also einer der weltweit führenden Experten im Bereich Behavioral Sciences. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Denken hilft zwar, nützt aber nichts. Das ist 2011 erschienen, kann ich ohnehin jedem empfehlen, der sich mit dem Thema Konsumpsychologie auf eine sehr leichtgängige Art und Weise beschäftigen möchte. Also Dan hat da sehr viel Forschung gemacht. Dan Ariely ist eigentlich sowas wie ein Conversion-Optimierer im großen Maßstab. Der Mann ändert den Verkehrsfluss von Metropolen. Der testet rund um Organspende oder Arzneimittelverschreibungen und Krankenhäusern. Der macht eigentlich das, was wir machen, in einem viel größeren Maßstab, ohne Tools. Ich finde das total faszinierend. Und er hat ein ganz einfaches Framework entwickelt, wie er sagt, damit lässt sich Verhalten von Menschen verstehen und beeinflussen. Und das wird er uns auf dem Growth Marketing Summit zeigen.
Das wäre meine Frage gewesen. Können wir damit rechnen, dass er uns das auch zeigt?
Das wird er tun. Er wird auch ein bisschen zeigen, wie das in einem größeren Maßstab funktioniert. Ich finde das sehr inspirierend. Ich hatte jetzt 2 Videocalls mit ihm und zahlreiche E-Mails und ich finde, das ist ein super sympathischer Hands-on-Typ. Also ich freue mich jetzt schon riesig darauf.
Ich muss sagen, ich freue mich auch, weil ich fand es letztes Jahr echt cool. Ich bin ursprünglich nicht so der Fan gewesen von rein englischsprachigen Konferenzen. Ihr habt mich eines Besseren belehrt, man kann sehr viel mitnehmen. Ja. Ich glaube gerade jetzt, egal aus welcher Disziplin man kommt, das Thema Conversion-Optimierung ist für Facebook-Adsler, für SEOs, für alle interessant.
Ja, definitiv.
Hast du noch irgendwas, was du schon ankündigen kannst, warum man unbedingt kommen sollte, außer dass ich da... dass man dort auf mich trifft?
Auf jeden Fall. Also man trifft dich und mich und ich glaube erstmal, man trifft etwa 600 Gleichgesinnte. Ich glaube immer, das darf man nicht vergessen, dass bei so einer Konferenz geht es gar nicht nur um die Vorträge, sondern um die fast 2 Stunden Networking, die du rundherum hast, wo du immer wieder Leute triffst und das versuchen wir auch zu fördern. Es gibt wieder die Growth Wallet und kleine Spiele, die du machen kannst. Früher konnte man immer so Karten sammeln und musste sein Conversion-Quartett vollständig kriegen. Aber ich würde sagen, Networking ist ein Ding, weshalb du kommen solltest. Es gibt kein größeres Event rund um das Thema Growth und Conversion-Optimierung in ganz Europa. Also wenn du irgendwo Leute finden willst, die ähnliche Aufgaben, Fragen, Herausforderungen haben wie du, das wäre mal der erste Grund. Der zweite sind natürlich die Speaker. Ich rede mir immer den Mund fusselig, aber auf dem Summit kommen ganz hands-on die Experten, die das bei Spotify, bei Facebook, bei Blinkist, bei vielen eben dieser schnell wachsenden Unternehmen machen. Ich freue mich sehr schon auf einen Kollegen, der eigentlich UX-Designer ist. Der war vorher bei Mojang, die Minecraft-Leute, und hat da User-Interfaces designt. Man glaubt es nicht, aber selbst bei Minecraft spielt unheimlich viel Kundenzentrierung eine Rolle und er zeigt, wie das zusammengefügt wird. Also das sind Leute, die hands-on zeigen, wie haben die das gebaut, wie funktioniert das, was machen die. Die bringen auch tatsächlich wahnsinnig viele AB-Tests mit. Jeder Speaker muss vorher durch so ein Rehearsal, da stellen wir auch sicher, dass unser Publikum das versteht, was die sagen. Deshalb hast du vielleicht das Gefühl, dass das gar nicht schlimm war, dass die alle Englisch sind. Aber es sind halt A, internationale Experten, B, haben wir auch inzwischen relativ viel internationales Publikum. Etwa 20% der Besucher kommen gar nicht aus Deutschland und deshalb müssen wir es einfach Englisch
machen. Da ist Frankfurt natürlich dann auch eine super Location, nah mit dem Flughafen und so weiter. Ich möchte das mal kurz, also den Growth Marketing Summit, die Veranstaltung selbst, nicht inhaltlich, sondern dass es sie gibt, weiß ich schon relativ lange. Natürlich, wir machen es jetzt auch 5 Jahre, ihr macht es jetzt 10 Jahre oder das 11. Jahr jetzt, glaube ich.
Genau.
Und bevor ich bei euch war, gab es immer diese Vorteile, die holen die Speaker von außerhalb, du hast gerade schon gesagt, hands-on, seid ihr, aber es wird immer, die kommen mit irgendwelchen, da kommt ein Booking.com-Typ, der erzählt dann etwas, wie soll ich das als durchschnittliches Unternehmen kopieren. Mhm. Ich kann euch sagen, ich war letztes Jahr da, gerade der Vortrag von dem Booking.com-Herrn, ich habe seinen Namen nicht mehr geläufig.
Ja.
Lukas, sagst du, Lukas hat erzählt von 3000 zeitgleichen AB-Testings und ja, kein Unternehmen, sagt er selbst, kann so alles darstellen, wenn du nicht 3000 Conversion-Optimierer hast, aber er hat auch erklärt, wie man im Einzelnen vorgeht, beziehungsweise hat, glaube ich, auch ein Beispiel gebracht, wenn ich mich erinnere.
Ja.
Und dort konnte man sich tatsächlich viel abschauen und ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sagen, da waren zwei Dinge, die mich umdenken lassen haben an einer Stelle das und das uns tatsächlich auch was gebracht hat. Was genau, kann ich mal beim Clubtreffen erzählen, das müssen wir jetzt hier, das sprengt jetzt hier den Rahmen. Deswegen,
es war ein Wettbewerbsvorteil, sonst würdest du davon erzählen, ne?
Ach,
den darf man natürlich nicht verpassen.
Also wenn man jetzt hier, ihr müsst vorbeikommen zum nächsten Clubtreffen. Nein, wir sind eh kostenfrei.
Oder zum Growth Marketing Summit.
Ja, genau, da könnte ich Ihnen auch erzählen. Ja. Ich mache dann abends, wenn der DJ läuft, könnt ihr bei mir noch eine extra Session kriegen über den Spaß beiseite.
Wir machen ein Zeitevent, um die 3 Tage zu überbrücken, wo du dir Wettbewerbs.
Das wäre eigentlich total cool.
Ja.
Ja, also meine Empfehlung ist, geht hin. Ich fand es echt cool letztes Jahr. Ich werde wieder da sein. Darüber hinaus, Frankfurt ist eine schöne Stadt. Wiesbaden ist nur 20 Kilometer entfernt. Also nehmt euch 3 Tage Zeit. Wir können auch vielleicht einen Tag danach einen schönen Durchgang durchs Bahnhofsviertel machen. Das ist echt sehenswert. Und dann kommt ihr einfach auch noch zu uns und wir unterhalten uns dann auf unserer Afterwork-Party über den Growth Marketing Summit.
Genau. Du machst einfach ein Pre-Event, weißt du, dann sind es schon nur noch 2 Tage. Und ich würde sagen, der dritte Grund, warum man zum Summit kommen wollte, den muss ich noch hinterher schieben. Wir spendieren jedes Jahr am Ende 500 kostenlose Cocktails für alle. Und Bier und Wein ist eh kostenlos. Also du kannst tatsächlich nach dem Event noch unheimlich gut den Abend auschillen lassen auf dem Balkon der Alten Oper. Und weil das so gut ist, brauchst du sowieso den Tag danach, um das alles zu verarbeiten. Und den Tag danach sind schon dein Pre-Event. Also das wird eine glorreiche Woche.
Das gibt es sogar tatsächlich, dieses Pre-Event.
Na, siehst du.
Aber dazu mehr ein andermal. André, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
War wirklich sehr kurzweilig und ich glaube, wer heute nichts mitgenommen hat, der sollte sich das nochmal anhören, bis er was mitgenommen hat. Wir machen jetzt noch ein Foto für unsere Social-Media-Aktivitäten und sind ansonsten raus. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Lieber André, danke.
Danke dir, dass ich dabei sein durfte.
Zum Ende dieser Folge möchte ich mich vor allem mal an die Freelancer unter den Zuhörern wenden. Am 23.04. diesen Jahres findet in Wiesbaden der OMT Freelancer Day statt. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Wenn ihr Lust darauf habt, euch mit anderen Gleichgesinnten über die Freelancer-Themen zu unterhalten, dann schaut mal unter www.omt.de/freelancer-day. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. In diesem Sinne, ich bin für heute raus, euer Mario.